Die Keynote hat gehalten der berühmte BBC-Korrespondent John Simpson, den Eleni Klotikas fürs Medienmagazin interviewen konnte. Eleni, wie ist dein Eindruck von diesem Mann, der eigentlich gar nicht so aussieht wie jemand, der sich in Krisengebiete stürzt und dort im Schützengraben vielleicht irgendwie dann doch berichtet?
Ja, das würde man jetzt gar nicht glauben, wenn man ihn jetzt so vor sich stehen sieht. Ein Mann mit grauen Haaren, 66, eher so ein bisschen gesetzt.
Bauch hat er auch, da hat er in der Keynote auch drauf angespielt.
Ja, aber dann auf der anderen Seite, wenn man sich kurz mit ihm unterhält, merkt man, dass es jemand, der sich wirklich auch in dem Alter und in dem Karrierestatus sich nicht so schade ist, wirklich die Finger schmutzig zu machen. Das heißt, wirklich dorthin zu gehen, wo es brennt, auch mit der Gefahr, das eigene Leben zu riskieren und nicht nur vom Schreibtisch gemütlich aus Fernsehen zu gucken und dann zu berichten, sondern wirklich so ein richtiger Fallschirmjournalist, kann man sagen.
Und du hast ihn interviewt im Vorfeld der Veranstaltung.
Genau, und ich habe also eine halbe Stunde, 7 Minuten habe ich mitgebracht und da hören wir jetzt mal rein, wir übersetzen live.
Mr. Simpson, we have been to
Mr. Simpson, Sie haben aus über 120 Ländern berichtet, darunter über 30 Kriegsgebiete. Sie haben vom Tiananmen-Massaker berichtet, der iranischen Revolution, dem Untergang des Ceausescu-Regimes, dem Golfkrieg, Kosovo, Afghanistan. Die Liste ist lang. Was war Ihr einschneidendes Erlebnis, das Sie nie vergessen werden?
Striking experience, what would you remember?
I suppose really it was not a revolution.
Ich glaube, es war wirklich gar nicht eine Revolution oder ein Krieg oder zumindest keine gewalttätige Revolution, sondern eine friedliche. Es waren die Wahlen 1994 von Nelson Mandela in Südafrika. Das war wundervoll. Es war der absolut aufregendste Moment in meinem Leben und ich werde ihn nie, niemals vergessen. Ich habe es am nächsten Tag geschrieben, in dem Moment, als Nelson Mandela seinen Amtseid als Präsident abgelegt hat, nicht genau in diesem Augenblick, sondern kurz davor, hat er zu mir aufgeschaut. Ich hatte ihn ja zu dieser Zeit öfters interviewt und er streckte mir den erhobenen Daumen hin. Und ich fühlte, dass das die größte Ehre war, die mir jemals zuteil wurde. Aber es gab noch viele tolle weitere Erlebnisse. Natürlich war auch der Fall der Berliner Mauer ein einzigartiger, wundervoller Moment. Letztlich sind es bei all den schlechten Dingen, die ich als Journalist gesehen habe, die schönen Momente, die bleiben, weil sie wichtiger sind.
You must have seen a lot. Sie haben bestimmt viel Leid und Verzweiflung und Gewalt gesehen. Wie sind Sie mit der Tatsache umgegangen, dass Menschen oftmals Hilfe brauchen, Sie ihnen aber als Journalist nicht helfen konnten, weil Sie ja Ihre Arbeit tun mussten und berichten mussten?
Es gibt da eine Auffassung, vor allem unter amerikanischen Journalisten, die sagen, ich darf als Journalist keine Emotionen und menschlichen Verpflichtungen haben. Meine Aufgabe ist es, allein zu berichten. Davon halte ich nicht viel. Ich glaube, wenn Sie jemanden sehen, der verzweifelt Hilfe braucht, dann helfen Sie ihm. Man kann nicht einfach daran vorbeilaufen, wenn jemand um Hilfe ruft oder angegriffen wird.
Können Sie sich an Momente erinnern, wo Sie anderen geholfen haben, Ihre Rolle als Journalist in dem Moment verlassen haben und nur Mensch waren?
I remember in Tiananmen Square.
Ja, ich erinnere mich an ein Erlebnis auf dem Tiananmen-Platz. Die Menschen glauben heute, das waren nur harmlose Studenten, die alle sehr intellektuell waren. Das stimmt auch zu großen Teilen. Aber in der Nacht des Massakers waren da auch sehr wütende Menschen, die das chinesische Regime mit allen Mitteln stürzen wollten.
And I was reporting on an armored personnel carrier, an army vehicle.
Ich sah ein Militärfahrzeug mit 5 Soldaten kommen. Die wütende Menge setzte das Fahrzeug in Brand, während die 5 Soldaten raussprangen. 2 von ihnen wurden von der Menschenmenge zu Tode geprügelt. Ich wollte nicht mehr davon sehen und wir haben dann mit der Berichterstattung aufgehört und haben eingegriffen, damit das Töten aufhört. Wir haben ihnen zusammen mit ein paar Studenten zur Flucht verholfen.
And the students then helped them to escape. So
Also da stand ich nun und habe wahrscheinlich in einem Schlüsselmoment der falschen Seite geholfen. Aber man ist ja auch nur Mensch und kann es schwer ertragen, wenn andere Menschen vor den eigenen Augen getötet werden. Ich würde es wahrscheinlich wieder tun. Natürlich würde ich darüber dann nicht berichten.
War das auch Ihr schlimmstes Erlebnis?
Journalistic experience?
Ich fürchte, davon gab es wirklich viele. Einer meiner schlimmsten Erlebnisse war während der Invasion des Iraks 1993, als ein amerikanisches Flugzeug uns bombardierte und 18 Menschen dabei tötete. Viele von ihnen verbrannten am lebendigen Leibe vor unseren Augen.
Das Absurde daran war, ich habe es gelesen, es war, als Sie bei den Amerikanern embedded waren, sogenanntes Friendly Fire. Wie denken Sie darüber?
How do you think about this?
The thing is, it always happens.
Sowas passiert immer wieder, wenn man mit amerikanischen Truppen unterwegs ist. Ich habe das schon 6 bis 7 Mal gesehen. Ich weiß nicht wieso. Man kann verschiedene Theorien darüber aufstellen, warum amerikanische Truppen erst schießen, bevor sie denken. Auf der anderen Seite hat mich ja auch niemand dazu gezwungen, dort embedded zu sein. Daher kann ich niemandem wirklich die Schuld dafür geben.
Nobody asked me, nobody forced me to be there. I was there of my own free will. It was my decision to be there. And there's nobody to blame, you know.
You interviewed so many.
Sie haben so viele Leute interviewt, darunter auch so viele Staatsführer. Wer war die beeindruckende Person, die Sie je getroffen haben?
Well, they're mostly pretty boring, you know. I mean, Colonel Gaddafi.
Die meisten waren sehr langweilig. Oberst Gaddafi ist natürlich sehr beeindruckend auf seine Art, denn er ist, glaube ich, obwohl ich darin kein Experte bin, pathologisch verrückt. Das, was er sagt und wie er sich verhält, ist verrückt. Als ich ihn einmal interviewte, pupste er dabei die ganze Zeit. Das Interview ging 40 Minuten lang und er hörte nicht auf. Niemand sagte, lassen Sie uns kurz das Interview unterbrechen, bis sich unser Führer besser fühlt. Es war ihm auch gar nicht peinlich. Er ist vollkommen wahnsinnig. Wollen Sie, dass ich Ihnen noch von jemandem Sympathischen erzähle?
Vielleicht jemanden, der von allen missverstanden ist, den Sie getroffen haben und von dem Sie nachher gedacht haben, der ist ja total anders.
Ja, das passiert auch oft, aber nicht immer zum Positiven. Meist bei Top-Politikern, zum Beispiel bei Barack Obama. Ich interviewte ihn einmal und fürchte, ich war sehr, sehr unbeeindruckt. Ich hatte keine eigenen Ideen von ihm bekommen und ich war auch darum besorgt, wie er wirkte. Einer, der total anders dagegen rüberkommt, ist George W. Bush.
Only concerned with what he, how he seemed. The man, of course, who's different from how he seems, is George W. Bush.
Er ist nun wirklich nicht der Allerhellste, aber er ist wirklich sehr sympathisch und er ist ein bisschen ähnlich wie Clinton. Auf einer Dinnerparty zum Beispiel würde George W. für die richtige Stimmung und den Witz sorgen. Clinton wäre noch witziger, doch bei ihm bestünde die Gefahr, dass er am Ende mit ihrer Frau nach Hause geht.
George W. Bush and he'd be very amusing. Clinton would be even funnier, but then at the end of the dinner party he might go off with your wife, which would be dangerous.
Das war der BBC-Korrespondent John Simpson, der anlässlich des Liberty Awards in Berlin war. Er hätte natürlich auch den Liberty Award verdient, aber der geht ja nur an deutsche Journalisten. Und nächste Woche, hat er mir gesagt, berichtet er wieder aus Syrien. Hoffen wir, dass es ihm gut geht.
Und das war Eleni Klotzikas. Sie hatte Gelegenheit, ihn für das Medienmagazin exklusiv zu interviewen beim Liberty Award.